der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, wenn man so an seine Schulzeit denkt, und heute sind eine Menge Leute da, die wahrscheinlich heute viel an Schulzeit denken, ja, so Konfirmation, da werden alte Erinnerungen wach. Manche werden richtig zu Lausbuben, ja, wenn sie wieder dann rum, ja, man nimmt seine alte Rolle wieder als bei Klassentreffen. Das ist manchmal angenehm, manchmal sehr lustig, manchmal ein bisschen unangenehm. Na, das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Aber ich musste so an Schulzeit denken und an die Merksätze, die wir so gelernt haben. Ja, wir haben ja noch Merksätze gelernt. Heute macht man das nicht mehr so doll. Also glaziale Serie, habe ich mal fragen, ist jemand Lehrer oder Lehrerin gewesen oder ist das heute noch unter uns? Gibt es Lehrer, die sich trauen, sich zu outen? Nee, sie werden jetzt nicht geprüft. Da hinten ist eine Lehrerin. Ja, Annette, sehr schön. Okay, also wir haben wenigstens eine Lehrerin dabei, die kann das bestätigen, dass man immer mal Merksätze gelernt hat. Glaziale Serie ist eine Aufeinanderfolge von Oberflächenformen, die im Eiszeitalter entstanden sind. Grundmoräne, Endmoräne, Sand- und Urstromtal, erinnert ihr euch? Das mussten wir immer pauken, ja? Oder ich hatte einen Lateinpauker an der Uni, der hat uns auch noch, der war auch ganz alt, und der hat uns auch noch die ganzen alten Sprüche beigebracht, ja? Als Neutra man sich merken muss, vor allem die auf Men, Ur, Ustern, Os, Os, Eter, Kur, Ver, Esius, Caput, Rus, Lac, Vas, Gefäß. Ja? Oder wenn ich frage, was sind die Nebenflüsse der Donau, dann kommt bei den Alten, die noch, also den ganz Alten, die noch nicht, wo die Welt nicht sozusagen an der Westgrenze der allergrößten DDR zu Ende gewesen ist. Ja? Die haben dann noch gelernt, ja, Iller, Isar, Lech und Inn fließen in die Donau rinn. Ist auch immer toll formuliert, kann man immer fast nicht vergessen. Ja? Und wenn ich euch frage, was ist so Alexander der Große, kennen ja die meisten nur noch aus dem Fernseher heute, ja, und wie der gegen Darius den Dritten von Persien kämpft, dann fällt dem einen oder anderen ein, 333 bei Issos Keilerei, ja? Fällt uns ein. Merksätze sind so richtig was zum mit nach Hause nehmen. Sie haben nur einen großen Nachteil oder zwei. Sie verallgemeinern allzu sehr und sie geben immer nur die halbe, manchmal noch weniger von der Wahrheit wieder. Bei 333 zum Beispiel ist ja gar nicht klar, erstens, wer ist Issos? Und dann 333 vor oder nach Christus, wäre ein Unterschied von über 600 Jahren. Also so ganz sinnvoll, wer weiß, wie das so mit den Merksätzen ist. Unser Predigtext jedenfalls heute wirkt auch wie ein Merksatz. Und er ist leider, sind viele Menschen der Versuchung erlegen, diesen Text als einen Merksatz über den Glauben misszuverstehen. Also ich lese unser Predigtext hat nur zwei Verse, zwei Sätze. Ich lese den zweiten mal vor, das ist dieser Merksatz, also den viele als Merksatz verstehen. Ich werde alles geben heute, um euch davon abzubringen und um alle davon zu überzeugen, dass er das nicht ist. Das sage ich gleich im Vorhinein, nicht, dass sich einer nachher erschrickt. Also anschnallen. Wenn euer Glaube, sagt Jesus, nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Feigenbaum sagen, zieh deine Wurzeln aus der Erde und verpflanze dich ins Meer. Und er wird euch gehorchen, hat Jesus gesagt. Und? Seid ihr alle gläubig? Schon mal einen Baum versetzt? Was heißt, oder vielleicht heimlich versucht zu Hause mit einer Büroklammer oder so, wenn es keiner gesehen hat, mal zu verschieben, so 5 Zentimeter durch die Kraft des Willens. Sind wir dann alle ungläubig? Haben wir alle keinen Glauben? Haben wir noch kein Wunder gemacht? Haben wir also keinen Glauben? So als würde Jesus hier sagen, ihr habt noch nicht einmal den Glauben von der Größe eines kleinen Senfkorns. Dass ihr mir folgt und alles aufgegeben habt, dass ihr glaubt, dass ich der Messias bin, sagt er, das ist noch nicht mal so viel, dass euer Glaube zu der Größe eines Senfkorns herangewachsen wäre. Nicht wenige sind an dieser Auslegung dieses Verses zerbrochen in ihrem Glauben. Da ging das Leben in anderen Bahnen, da gab es keinen Studienplatz, da ist man selbst oder einer von denen, die man lieb hatte, auf die schiefe Bahn gekommen. Da kam eine Diagnose, die einen rausgeschmissen hat, aus dem alltäglichen Einerlei und dem sorglosen Leben. Da ist ein Kranker nicht gesund geworden. Da ist eine Ehe trotz vieler Gebete und vieler Arbeit am Ende doch zerbrochen. Da war mein Glaube wohl zu klein. Es gibt nicht wenige, die auch unter meinen Freunden sowas sagen. Und die verstehen das als die Definition des Glaubens, diesen Satz. Da müssten man doch Berge versetzen. Und wo sind denn die ganzen Heilungen aus dem Neuen Testament? Warum ist denn das heute nicht so? Glauben wir falsch oder glauben wir zumindest zu wenig? Das ist ja auch einfach, oder? Da wird ein Gebet nicht erhört und dann sagst du, naja, schuld bist du selber. Hast eben nicht genug geglaubt. Da wird das Leben ganz, ganz einfach, kann man sich wunderbar alles zurecht erklären. Bleiben keine Fragen mehr. Und vor allem Jesus sagt das. Die Frage ist nur, stimmt das? Sagt er das? Ich will mal drei Fragen dagegen setzen. Eine erste Frage, was ist denn mit Stephanus? Nun weiß ich, dass einige von euch nicht so ganz regelmäßig in den Gottesdienst gehen, deswegen erzähle ich mal, wer Stephanus ist. Lukas, von dem unser Text stammt, der also diesen Text übermittelt, der hat noch ein zweites Buch geschrieben, das ist die Apostelgeschichte. In 28 Kapitel über die ersten, sag ich mal, 30, 35 Jahre Christentum. Also der schreibt auf, sozusagen, wie das Christentum am Ende bis nach Rom kommt, innerhalb von 30 Jahren bis nach Europa. Und in diesen 28 Kapiteln gibt es anderthalb Kapitel nur über diesen Stephanus. Das war ein ganz einfacher Mann, junger Mann aus Jerusalem, war Gemeindediakon, hat sich ganz viel um die Witwen und um die Armen und um die Waisenkinder gekümmert und hat nebenbei, konnte es einfach nicht lassen, über seinen Glauben zu reden, über Jesus Christus zu sprechen. Und das ist ihm zum Verhängnis geworden und der Mob, der packt ihn und zerrt ihn vor die Tore der Stadt und dann greifen sie Steine und dann werfen sie auf diesen jungen Mann, der nichts gemacht hat, als seinen Glauben zu bezeugen, mit Steinen. Und sie werfen so lange mit Steinen, bis dieser junge Mann so schwer verletzt ist, dass er stirbt. Und dann sieht er, kurz bevor er stirbt, sieht er den Himmel offen und sagt, ich sehe Jesus Christus an der rechten Seite Gottes sitzen. Und er ist deshalb berühmt geworden, nicht weil er irgendein Wunder gemacht hat, sondern weil er der erste christliche Märtyrer ist. Der erste, der um seines Glaubens willen gewaltfrei gestorben ist. Zweite Frage. Wen lobt Jesus eigentlich? Auch bei Lukas gibt es eine tolle Geschichte, da sagt Jesus, also über Stephanus heißt es, er war voll Glaubens. Er war voll mit Glauben. Das wird über einen gesagt, der hat kein Wunder gemacht. Zweite Frage, also, wen lobt Jesus eigentlich? Auch bei Lukas eine Geschichte, sagt Jesus über einen Mann, solchen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Und das sagt er nicht über den Petrus, der später hier der Oberapostel wird. Ja? Der hat nämlich mal auf dem See Genezareth so zwei Füße aufs Wasser gesetzt, weil Jesus gesagt hat, dann komm mal her. Und dann traut er sich und dann gluckert er doch unter. Naja, manche kennen die Geschichte. Und er sagt das auch nicht über die Jünger, die mit stolz geschwellter Brust irgendwann wiederkommen von einem der Aufträge, die Jesus ihnen gegeben hatte, als sie losgehen und Kranke heilen und predigen und sie sind völlig berauscht von dem, wie die Leute auf sie reagieren. Auch über die sagte das nicht. Sondern dieser Satz ist gesagt über einen heidnischen Hauptmann, einen römischen Besatzungsoffizier. Denn der schickt zu Jesus und sagt, Jesus, mein Kind ist krank und ich habe Angst, dass das stirbt und ich möchte dich bitten, dass du es gesund machst. Und er sagt, Jesus, mach ich komme. Und da sagt er, ich lese mal vor, was der sagt. Ich bin nur ein Heide, ich bin gar nicht würdig, dass du mein Haus betrittst, aber sprich nur ein Wort, dann wird mein Kind gesund. Und daraufhin sagt Jesus diesen Satz. Wisst ihr, dieser Hauptmann erwartet gar nichts von seinem Glauben, gar nichts. Aber er erwartet alles von Jesus. Das ist der Schlüssel zum Verstehen dieses Satzes, einer der Schlüssel, hab noch einen dabei. Der Hauptmann erwartet nichts von seinem Glauben, aber er erwartet alles von Jesus. Und das ist die dritte Frage, ist dieser Text überhaupt eine Definition zum Thema das Wesen des christlichen Glaubens? Nein. Vers 5, also der Satz davor macht uns deutlich, was ist das für eine Situation, in der Jesus das sagt. Da schreibt Lukas, die Apostel baten den Herrn, stärke unseren Glauben. Das ist also nicht die Bitte um ein Wunder, also die Bitte nach einem großen Wunder, sondern Jesus hatte vorher eine lange Rede gehalten, eine berühmte Rede. Bei Matthäus heißt sie die Bergpredigt, bei Lukas heißt sie die Feldpredigt. Und da geht es so um ganz wichtige Dinge, zum Beispiel über Selbstgerechtigkeit, über Ausflüchte, über das Lästern über andere, über das Richten über andere, über die Treue in Beziehungen und in der Ehe. Da geht es um Nächstenliebe und um Vergebungsbereitschaft. Und das endet damit, dass Jesus sagt, und wenn einer zu dir kommt und der ist schon zigmal an dir schuldig geworden und der bittet dich wieder um Vergebung, dann nimm ihn wieder an. 70 mal 7 Mal. Wenn wir Mathelehrer hier hätten, der könnte uns das jetzt fix ausrechnen, wie viel da rauskommt. Es geht also in dieser Rede, die Jesus hält und auf die hin die Jünger sagen, stärke unseren Glauben, geht es um die täglichen Herausforderungen, vor denen wir doch alle immer stehen in unseren Beziehungen, auf Arbeit, zu Hause. Und die bitten, stärke uns den Glauben. Da ist also was, was gestärkt werden kann bei ihnen, bei ihnen. Aber als sie die Konsequenzen überlegen, was das bedeutet in der Partnerschaft, im Zwischenmenschlichen und so, da kriegen sie kalte Füße. Und da bitten sie Jesus, Herr, stärke uns den Glauben. Und dann kommt dieses Wort vom Feigenbaum. Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, könnt ihr dem Feigenbaum sagen, reiß dich aus und wirf dich ins Meer. Und diesen Satz versteht dann alle Welt so, als würde Jesus sagen, ihr habt ja keinen Glauben. Als ob wir Jesus so kennen. Ich weiß nicht, wer Jesus so kennengelernt hat, dass, na gut, mancher im Konfirmandenunterricht, ich kenne furchtbare Geschichten über Konfirmandenunterricht, ja. Ich lehne alle Verantwortung dafür ab, auch wenn das meine Zunft ist, ja. Also, wir so kennen wir ihn doch nicht. Dass jemand ihm um ein Brot bittet und einen Stein bekommt. Dass jemand ihn bittet, stärke mich, gib mir Kraft und er kriegt eine Backpfeife. So kennen wir ihn doch nicht. Und das ist er auch nicht. Und dieser Text ist keine Definition. Es ist keine Belehrung und kein Merksatz, sondern es ist ein Wort der Liebe und ein Wort der Entlastung und ein Wort der Ermutigung und der Vergewisserung. Jesus weist nämlich ihre Bitte zurück und sagt, bittet mich nicht darum. Und er sagt auch nicht, macht erstmal eure Hausaufgaben und kommt wieder, wenn ihr einen starken Glauben habt. Sie haben ja Glauben. Jesus kann mit geistlichen Übermenschen nichts anfangen. Entscheidend ist nicht, was du glauben kannst. Ob so viel oder so viel oder so viel. Sondern entscheidend ist, sagt Jesus, was Gott kann. Ich will mal diesen Text umschreiben. Jesus antwortet, ihr bittet mich um einen starken Glauben, darauf kommt es nicht an. Selbst wenn euer Glaube nur so klein und so schwach wäre wie ein Senfkorn, schon dann könntet ihr sagen zu diesem Feigenbaum, reiß dich aus und wirf dich ins Meer. Das ist gemeint. Die ganze Kraft des Glaubens, die ganze Kraft Gottes kann zur Wirkung kommen, selbst wenn der Glaube nur so klein ist, selbst wenn du ihm nur einen Strohhalm entgegenhältst. Und hier geht es um den Alltag, ihr Lieben. Hier geht es um Nächstenliebe, dass das keine Worthülse bleibt und dass unsere Gebete nicht bis zur Zimmerdecke gerade so nach oben kommen und dann wieder runterplumpsen. Hier geht es um Kraft haben zur Treue, damit Beziehungen heilen und dass Menschen einander vergeben und dass Menschen im Alltag Gottes Willen suchen, keine Sonntagschristen sind und ihn tun und ihm vertrauen. Glaube heißt Gott zutrauen, dass er uns nicht hängen lässt. Ganz egal, wohin wir kommen. Und Glaube heißt nicht, sich Gott und seine Kraft quasi durch die eigene Glaubensleistung verfügbar zu machen, sondern sich selbst Gott ganz und gar zur Verfügung zu stellen. Wisst ihr, Jesus sucht Menschen, die nicht einem starken Glauben, sondern einem starken Gott alles zutrauen. Jesus sucht Menschen, die nicht an ihrem eigenen starken Glauben, sondern ihrem starken Gott etwas zutrauen. Glaube ist Abhängigkeit und Glaube ist Vertrauen und Glaube ist sich ergeben. Der Hauptmann, der erwartet alles von Jesus und darum wird er gelobt. Und ist das Wort vom Feigenbaum überhaupt eine Zurechtweisung? Ja. An einer Stelle ist es das. Es ist nämlich in diesem Text die Frage, wollt ihr denn so sehr glauben, dass ihr auf Gott nicht mehr angewiesen seid, dass euer Glaube quasi automatisch wirkt von selbst? Das wäre der Unglaube im schlimmsten Sinne. Bei Jesus gibt es keine Lorbeerkränze für Leute, die 1,5 Meter über dem Boden schweben und immer mit dem Heiligenschein durch die Gegend laufen. Wissen Sie, wenn ich gefragt werden würde heute, nachdem ich über 30 Jahre Christ bin, was der Kern der Botschaft von Jesus ist, dann würde ich sagen, es ist ein einziges Wort. Es ist, wie er Gott anspricht. Denn Jesus nennt Gott Vati, Papa. Das ist der Kern. Zu wissen, dass da ein Papa im Himmel ist, dem ich vertrauen kann, egal was kommt. Und denken Sie an Stephanus, Auge in Auge mit dem Grauen hat er seinen Herrn vor Augen. Und eine letzte Geschichte, die mich zu der einzigen Definition führt, die es, glaube ich, über das Wesen unseres Glaubens gibt, ist die Geschichte, wie Jesus im Garten Gethsemane sitzt. Vielleicht kennt einer oder andere diese Geschichte. Da kniet er Minuten nur vor seiner Verhaftung an einem Felsen und er betet, er schreit, er schwitzt Blut und Wasser und er hat Angst und er ruft, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ist längst zum Sprichwort geworden bei uns. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und dann kommt der Satz. Der Satz, der aussagt, was ich glaube, was wirklich das Wesen des Glaubens ist, wie Jesus ihn verkündet hat. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst, Vater. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.